Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Herr Regner, Magical Mystery spielt in der 90er-Jahre-Techno-Szene. Konnten Sie jemals etwas mit Bum-Bum-Techno anfangen?
Ja, natürlich, jeder kann das. Also das ist ja eine Musik, das ist auch das Gute an Techno. Techno ist ein bisschen so wie Punk ja am Anfang auch. Da kann einfach auch jeder mitmachen. Man kann einfach hingehen und dabei sein. Das fand ich immer toll. Ich habe vor allem durch meine Frau später, die hat Ladomat das Label gemacht, habe ich sehr viele Leute kennengelernt, weil ich öfter mitgekommen bin und so zu den entsprechenden Sachen. Ja, das ist letztendlich... Ich würde nicht sagen, ich bin jetzt großer spezieller Raver oder großer Spezialist, aber ich glaube, das ist auch nicht, es ist nichts, was man, wo man so ein geheimes Herrschaftswissen mitbringen muss.
Ja. Und die Beatles als Namensgeber für Buch und die Tour der Techno-DJs, das ist ja auch, die Tour wird ja so genannt, wie passt das zusammen?
Es ist ja nicht wirklich ein Buch über Techno oder so oder über Rave im engeren Sinne. Also nicht so wie, sagen wir mal jetzt, ein Buch wie Ranald Götz Rave oder Liebestänze von Rainer Schmidt. Aber es ist ein Buch, das eben unter anderem auch dort spielt. Und ich denke mal, dass das in der Techno-Szene natürlich von Anfang an, also schon bevor im Techno, also beim S-1000 und so weiter, ja sehr viele kulturelle Signale aus den 60er Jahren, also aus dieser Hippie- und Psychedelic-Zeit eigentlich auch verwendet wurden. Denken wir nur an den Smiley, Love Parade, Freedom, ja, also hier das ganze Peace und Love-Ding und so weiter, dann das große Gemeinschaftsding und so, im Grunde genommen alte Hippie-Träume auch genommen wurden. Und hier ist ja der Ansatz, dass diese alten Kumpels von Carl Schmidt ihn wiederfinden und auf diese Tournee sozusagen mitnehmen, dass die im Grunde genommen die Absicht haben, diese Anbindung zu vertiefen und damit der Sache so einen ideologischen Überbau zu geben, damit, weil sie ein bisschen Angst haben, dass ihnen das Rave-Ding zu groß und zu kalt wird. Wir sind selber über Nacht sehr reich geworden damit und so. Und so kommt eins zum anderen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ja in diesem ganzen Rave-Ding komplett angelegt. Also eigentlich so eine Anlehnung an dieses Hippie-Ding, ja.
Aber Magical Mystery Tour, also der Film der Beatles, der war ja doch eher ein Flop. Spielt das dann auch noch ein bisschen mit rein? Das sagt ja auch Carl Schmidt im Buch.
Ja, das sagen sie alle immer. Alle sagen immer, ja, wie war das jetzt nicht von den Beatles und sowas? Das ist ja nicht wichtig. Also wie Ferdi selber, einer der beiden Hauptprotagonisten neben Carl Schmidt, also einer von seinen beiden alten Kumpels, die ihn eben dort mitnehmen, sagt, naja gut, das ist bei den Beatles in die Hose gegangen, kann ja sein, aber immerhin kam dabei ein Film raus und eine Platte. Also was wollt ihr? Und er versucht ihn auch darzustellen, dass es letztendlich immer nur wichtig ist, was hinterher sozusagen, also wie man das in der Rückbetrachtung auch sieht und was für ein Image die Sachen bekommen. Und darum geht es viel, glaube ich. Es geht viel darum, dass Leute, die, das ist eine interessante Zeit, die frühe oder die ersten Techno-Jahre, wo die Sache plötzlich so durch die Decke geht und riesengroß wird, ja, wie man damit umgeht und wie man versucht, damit klarzukommen. Also gerade diese Leute hatten so einen kleinen, schildrigen Club irgendwo in Schöneberg oder so, bevor die Mauer fiel, und sind jetzt 5 Jahre später, als sie Carl Schmidt eben wiederfinden, sind sie stinkreich geworden und versuchen, damit umzugehen. Das ist natürlich eine interessante Sache, und das fand ich daran sehr reizvoll.
Wenn man das Buch anschaut, die Frank-Lehmann-Trilogie ist, wenn man sie jetzt als Trilogie bezeichnen will, die ist ja durchweg aus der Außenperspektive geschrieben. Magical Mystery erstmals aus der Sicht des Protagonisten selbst. Waren Sie das dachte er und sagte er leicht, das ja doch sehr häufig vorkam in den vorherigen Büchern?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, hier war es reizvoll, dass Carl Schmidt so ein Typ ist, so ein Freak ist. Wie soll man das sagen? Der eine ganz spezielle Sprache hat und der auch so eine sehr seltsame Art hat, die Dinge zu bezeichnen. Das merkt man schon bei diesen Lehmann-Romanen. Und das ist ja reizvoll für eine Ich-Erzählung. Außerdem hat er einen Sprung in der Schüssel, das darf man nicht vergessen. Man ist nie wieder derselbe, wenn man so eine schwere Psychose hatte. Selbst dann nicht, wenn man diese Unsicherheit über das eigene Ich und über die eigene Seele ist sehr, sehr stark. Deshalb ist es sehr schwierig, zum Beispiel von aus der Außenperspektive heraus diese Geschichte zu erzählen, wenn man dann immer sozusagen versucht, diese Gedanken zu erzählen und so. Es ist viel, viel interessanter, so jemanden das selber erzählen zu lassen, weil auch in dieser Erzählung selbst schon auch Dinge verborgen werden, ja auch nicht alles erzählt wird. Selbst diese Erzählperspektive ist ja auch ein Filter. Das darf man nicht vergessen. Man denkt immer, Ich-Erzählung sei so, dass jemand alles rauslässt, aber stimmt gar nicht. Es ist auch ein Filter, weil nicht jeder Mensch, kein Mensch lässt alles raus über sich selber, wenn er von sich selbst erzählt. Also ich fand das für mich, aber natürlich war es für mich auch eine interessante Abwechslung.
So, als Stilmittel ist, steht denn Karl auch näher als Frank Lehmann?
Er steht mir jedenfalls nicht ferner. Also die Leute haben ja früher immer gedacht, ich sei Frank Lehmann oder so. Ich sage immer, oder wie viel steckt von Ihnen da drin, Herr Regner? Und ich sage immer so, ja, 40% oder was. Aber Die Frage ist nur, welche 40%? Ja, also, das möchte man nicht unbedingt verraten. Hier ist es so ähnlich. Doch ich glaube, dass beide haben Seiten von mir, die ich in mir wiederfinde. Ich glaube aber letztendlich ist es ja auch für jeden Leser so. Wenn man eine Romanfigur hat, mir geht das als Leser bei vielen Romanen so, wenn man eine Romanfigur hat, die man versteht und mit der man mitleiden kann, dann liegt das natürlich auch daran, dass man gewisse Schnittmengen hat mit denen. Das müssen nicht die Lebensumstände sein, das muss auch nicht das Land sein, in dem wir leben oder die Sprache, die sie sprechen, aber es, dass man einfach verstehen kann, was die Leute umtreibt. Ich meine, wir sind alle Menschen irgendwie. Ja?
Sie haben mal gesagt, Sie seien Carl Schmitt ist schuldig, noch ein Buch über ihn zu schreiben. Ist die Schuld jetzt beglichen?
Ja, irgendwie schon. Also ich hatte ihn halt am Ende von Herr Lehmann in die Klapsmühle geschickt. Das ist nicht nett. Das ist nicht schön. Das war natürlich sehr wichtig und das ist der große Schock für Frank Lehmann, dass sein bester Freund und auch der von allen am stärksten wirkte und am meisten Herr der Lage und so, dass der ihn plötzlich sozusagen unter den Fingern da zerbröselt und ohne dass er es gemerkt hat. Und das ist ein harter Hammer eigentlich am Ende dieses Buches. Und ich habe jedenfalls mich immer dafür interessiert, was aus dem wohl geworden ist. Und insofern ist klar, wenn man dann Romanideen, muss man darauf warten teilweise auch und man muss sie nehmen, wie sie kommen. Und hier war es so, dass eigentlich relativ klar war für mich immer, dass irgendwann in Bezug auf Carl Schmitt nochmal so eine Idee um die Ecke kommt. Ja.
Die kommen erstaunlicherweise immer alle 4 Jahre. Ich habe mal nachgeguckt. 2001 Herr Lehmann, 2005 Neue Versüd, 2009 Der kleine Bruder und jetzt 2013 Magical Mystery. Alle 4 Jahre, also ein Buch von denen. Gibt es dann 2007 ein Wiedersehen mit Frank Lehmann? Oder?
Keine Ahnung. Man könnte ja auch mal ganz von ganz anderen Leuten schreiben. Ich glaube, man muss wirklich warten. Ich warte auf Ideen. Und dann denke ich in der Regel nochmal 1-2 Jahre drüber nach, bevor ich anfange, sowas dann zu schreiben. Und ganz ehrlich, im Augenblick habe ich keine. Und wenn ich eine hätte, würde ich nicht drüber reden, was ungelegte Eier wären, ja? Wie schnell wird man da zum Ankündigungsweltmeister?
Ja, Sie vermitteln in Ihren Büchern, nennen wir es mal so ein Normalo-Geschichtsbild aus einer bestimmten Zeit, sei es die Wende in West-Berlin, die 80er in Bremen oder jetzt die frühen 90er in ganz Deutschland. Sehen Sie sich als Chronist?
Nein, weil das ist mir zu unkünstlerisch. Das sind ja letztendlich, es geht ja nicht darum, jetzt was Allgemeingültiges zu sagen über die ganze Zeit, über das ganze Land. Das ist mir was für Essayisten oder auch für Sachbuchautoren, für Historiker eigentlich auch, ja. Aber in der Kunst oder in der Literatur, also in der schönen Literatur geht es doch vor allem darum, sich dem Einzelnen zu widmen, dem, was einen einzelnen Menschen umtreibt. Also so ein Freak wie Carl Schmitt, der steht nicht für eine ganze Generation. Das ist kein Pub, also das ist für mich sowas immer dann Pappkamerad, das interessiert mich dann nicht. Weil das dann keine Menschen aus Fleisch und Blut sind, sondern sowas wie so Symbole für oder so Stellvertreter für was, für Prinzipien. Das ist dann meistens mal ein bisschen kalt und tot bei Romanen, das funktioniert nicht. Und das ist tatsächlich jemand, auf den man sich einlassen muss. Und man kann sich dafür interessieren oder wenn man sich dafür interessiert, dann kann man eine Menge mitleiden, weil er eben so konkret ist und nicht einfach nur so eine abstrakte Figur, die für Prinzipien oder für eine Zeit oder für eine Generation steht, ja.
Gerade dadurch kriegt man ja so ein Bild von den, also wenn ich mich sehe, ich habe schon durch Herr Neue Versüd oder so, man kriegt schon ein Bild von der Zeit, die da vermittelt wird, gerade dadurch, dass es halt konkrete Figuren sind.
Vielleicht, ja, aber man darf nicht vergessen, das ist auch nur eine von vielen, vielen möglichen Sichtweisen auf die Zeit oder auf den Ort. Also nehmen wir nur Neue Versüd, die Bundeswehr, die ja durchaus eine Rolle dort spielt, obwohl es genauso wenig ein Roman über die Bundeswehr ist, wie dieser Roman einer über Rafe ist, ja, im engeren Sinne. Aber das stimmt. Stimmt natürlich, man bekommt en passant eine Menge mit, aber das ist ja eh das, was einen am Romanschreiben, am Romanlesen ja auch so erfreut, dass man irgendwie ganz viele Welten kennenlernt, nicht?
Sven Regner ist live zu Gast bei Detektor FM und bevor ich mit ihm weiter über Bum Bum Techno spreche, wollen wir einen Song seiner Band hören und das hat rein gar nichts mit Techno zu tun. Hier sind Element of Crime mit Damon Horst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Element of Crime mit Damon Horst vom Album Mittelpunkt der Welt. Sven Regner ist live bei Detektor FM, live bei mir im Studio. Herr Regner, wenn man sich Ihre Werke anguckt, literarisch wie musikalisch, zeichnet sich da doch eine gewisse Beständigkeit aus, egal ob es gerade gut oder nicht so gut läuft. 4 Bücher im Karl-Frank-Lehmann-Kosmos, ein unverwechselbarer Sound mit Element of Crime. Würden Sie sich als sehr hartnäckig beschreiben?
Ja, würde ich schon machen, weil ich vielleicht auch die Erfahrung, die ich einfach mit Element of Crime oder wir mit Element of Crime gemacht haben. Wir sind als Band gestartet, die eigentlich keiner wollte. Und also wo alle sagten, was soll das denn und so, was ist das denn für ein komischer Sound, was macht ihr denn für komische Songs? Soll das jetzt Rockmusik sein oder was? Und also das war schon sehr seltsam und das durchzusetzen war interessant, weil wir letztendlich wollten ja Erfolg haben immer und so, aber wir wollten Erfolg haben mit dem, was wir gut fanden und mit dem, was wir richtig fanden. Nicht um jeden Preis, also nicht so, wir ändern das nicht, um dann Erfolg zu haben. Das heißt, da muss man natürlich extrem hartnäckig sein. Letztendlich holt man dann jeden einzeln ab, ja. Das ist halt keine Band, die dann Single-Hits hat im engeren Sinne. Ich meine, dieses war jetzt mal so ein bisschen so ein kleiner Radio-Hit nach, ich weiß auch nicht was, über 20 Jahren, die es diese Band da schon gab. Und das ist natürlich, das prägt einen. Das heißt, man sagt sich, okay, das ist eine Lebensentscheidung eigentlich. Will ich was machen, was ich für richtig halte als Künstler, wenn man sich entscheidet, Kunst zu machen? Egal was jetzt, Musik, Literatur. Mache ich das, was ich für richtig halte? Oder versuche ich drauf zu gucken, womit ich am besten durchkomme oder so? Und jetzt war es natürlich interessant, weil Herr Lehmann war so, ist ja auch nicht gerade jetzt von der Idee her auch nicht gerade so das, wo man alle leicht gesagt haben, ja, das wird ja sicher ein super erfolgreiches Ding. Klingt ja nicht wie ein Erfolgsrezept. Einer arbeitet in einer Kneipe und dann klappt's mit der Freundin nicht und der Freund kommt ins Irrenhaus. Das ist nicht gerade, wie soll ich sagen, das klingt nicht gerade sehr flashy oder so. Und das war dann so ein Mega-Hit, ne? Also das war, fand ich auch, das war ja eher schon sehr überraschend. Ich hätte gedacht, das würde nur so langsam, auch so langsam losgehen, weil ich diese Erfahrung so gar nicht hatte.
Ja. Auch mit Übersetzungen in anderen Sprachen. Berlin Blues heißt der Titel, glaube ich, im Englischen. Haben Sie es mal gelesen, die englische Übersetzung?
Ja, die ungarische heißt auch Berlin Blues. Ah. Aber es gibt, entweder heißen sie Herr Lehmann in der jeweiligen Sprache, wie so El Signore Lehmann oder so, oder Senior Lehmann, oder sie heißen Berlin Blues. Ja, komischerweise. Die Engländer wollten irgendwie was mit Berlin drin haben. Das ist halt oft so. Interessant auch die vielen Cover, ne? Also unglaubliche Cover. Also zum Beispiel das chinesische Ausgabe hat ein unglaubliches Cover. Das ist so ganz seltsam, ja.
Haben Sie sich mal eine Übersetzung angeschaut? Also ist das überhaupt übersetzbar? Finden Sie Ihre Sprache übersetzbar?
Ich glaube, alle Sachen sind übersetzbar, aber in der Literatur aber eben auch nicht. Und das ist das, wo man, das kann man, könnte man sich ewig drüber streiten, ob das richtig ist, ob man das im Original, ich kenne viele Leute, die sagen, man muss die Filme unbedingt im Original sehen. Das sagen die aber komischerweise immer nur bei Filmen, deren Sprache sie können, meistens bei Englischen oder so. Bei Französischen sagen die das immer schon nicht. Ja, ihren Godard gucken sie sich dann auch irgendwie, die Cineasten, auch ganz gern mal auf Deutsch an. Ich denke immer, das ist beides okay. Aber natürlich geht bei einer Übersetzung vieles verloren, aber manchmal gewinnt man auch dabei, wer weiß, ja. Aber letztendlich beurteilen kann ich das bei der chinesischen Ausgabe nicht. Ich sehe nur, da sind viele, viele Fußnoten zum Beispiel bei der chinesischen Ausgabe, so, wo bestimmte Wörter erklärt werden.
Wenn ich mir letztes Buch anschaue, Logbüchersammlung, meine Jahre mit Hamburg, Heiner, beschreiben Sie ja halb fiktiv die Tage mit Ihrer Band in Magical Mystery, ein Tourbericht aus der Sicht von Karl. Hätte die anstehende Lesetour Potenzial für einen Roman?
Nein, das glaube ich nicht. Also, weil ich so nah am Wind meines eigenen Lebens segel ich nicht, ja. Also so hoch am Wind, sondern ich versuche die ich arbeite lieber mit ausgedachten Figuren und auch ausgedachten Situationen. Und natürlich kommt aber dabei sehr viel von dem rein, was ich erlebt habe. Wann und wie das geschieht und in welcher Form und so, das kann ich vorher nicht mal unbedingt steuern. Das ist das, was ich glaube, Peter Handke mal sagte, alles erzählen, nichts verraten, nicht? Also ich, aber bei diesen Blogs, die da bei Manne Jahre mit Hamburg hatte, da habe ich tatsächlich, da waren wir tatsächlich so unterwegs, aber bei dem einen zum Beispiel wollte ich überhaupt nichts über die Leute preisgeben, die da mitfahren. Also habe ich mir dauernd Sachen ausgedacht und eben vor allem diese Figur Hamburg-Heiner, mit der ich dauernd telefoniere, die ist eben fiktiv. Das ist natürlich lustig und das macht dann auch Spaß. Und da fängt es dann an, wieder für mich dann auch wieder Kunst zu werden und nicht sowas wie, und dieser Reportagecharakter tritt zurück, den ja Blogs auf eine Weise auch immer haben, nicht?
Wenn man jetzt nochmal auf Magical Mystery, nicht History, ja, wir waren hier gerade im historischen Diskurs, 90er Jahre Techno-Partys, könnten die Erlebnisse von Kai Schmidt auch in der Gegenwart zwischen Spotify und Facebook spielen?
Alles kann überall spielen und es ist immer die Frage, wie weit man das kann, wie weit kann man sich da reindenken als Autor, wie auch als Leser, wie weit interessiert einen das, welche Art von Ideen hat man? Nun bin ich immerhin schon bis zum Jahr 1995 vorgedrungen mit diesem Buch, aber ich komischerweise stelle ich auch fest, dass bis auf bestimmte Dinge, wie sehr das, also das jetzt, was ich Techno da eine bestimmte Entwicklung hatte, nämlich eigentlich an ihrem Peak war, sozusagen ganz, ganz oben, also das ganz große vorherrschende Ding eigentlich, so im popkulturellen Bereich, und die Raver sozusagen, also wirklich ganz, ganz vorne. Und davon mal abgesehen und vielleicht davon, dass gerade die Handys gerade erst so aufkamen und dass es gerade in dem Moment noch nicht wirklich ein Internet gab für die Leute so, nur für ganz eingeweihte Freaks, da 95 ging das weltweite Web, glaube ich, an Start, nicht vorher nicht. Davon ab, stell mal fest, dass die meiste, das eigentlich fast alles, es wirkt für mich nicht sehr historisch oder so. Ich hätte nicht das Gefühl, wenn man das verfilmte, müsste man jetzt groß mit Klamotten rumfummeln und so, um das deutlich zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass das alles noch Teil unserer Gegenwart ist. Man erstaunt manchmal nur, dass sie zum Beispiel bis auf ein oder zwei Leute keine Handys haben, aber das offensichtlich keine so wahnsinnig große Rolle spielt.
Wenn man beim Thema Verfilmung ist, also man, auf ihrer Verlagsseite heißt es Musiker und Literat oder umgekehrt, man könnte noch Regisseur und Schauspieler hinzufügen, sei es etwa mit dem geschriebenen Katastrophenfilm Angulus Durus oder zuletzt High Alarm am Müggelsee mit Leander Hausmann. Haben Sie schon eine Verfilmung von Magical Mystery geplant?
Wir haben jetzt einen Deal, also der Verlag hat einen Deal gemacht mit einer Filmfirma. Wobei, das bedeutet immer nur, dass zunächst mal, dass sie eine Option auf den Stoff kriegen und die wollen das gern verfilmen. Das kann ich sagen. Ob das funktioniert, hängt ja von anderen Faktoren ab. Film ist ja das große Problem, man braucht so viel Geld. Ja, ein Buch zu schreiben, kann sich jeder vornehmen, braucht man ein bisschen Papier, vielleicht einen Computer, einen Drucker, war's schon. Geht zur Not auch ohne Drucker. Ja, was ich nur sagen will, ist, das geht alles. Film ist wahnsinnig teuer. Und darum haben auch alle da immer so viel Angst und so. Und deshalb muss man so viel Geld akquirieren. Darum dauert das oft auch so lange. Die Leute warten ja teilweise jahrelang, bis sie einen Film machen können. Oder teilweise klappt das nie. Man weiß es nicht. Ich würde sehr hoffen, dass das funktioniert. Die Leute, die den Film jetzt optioniert haben, sind tolle Leute. Es ist eine tolle Firma und ich hoffe, dass es irgendwie klappt.
Vielleicht auch Buch als Karl Schmidt und Leander Hausmann als Regisseur?
Ja, das habe ich mir diesmal überlegt, dass ich mich diesmal da nicht einmische. Das sollen die mal alle schön selber wissen und sich überlegen. Ich habe so viel andere Sachen zu tun. Wir machen auch mit der Band gerade neue Songs und so, dass es auch nicht gut wäre, wenn ich da jetzt auch noch dazwischen fuschen würde. Man muss auch mal loslassen können, habe ich gedacht. Und nachdem wir jetzt mit High Alarm am Müggelsee, der andere, nicht so viel mit Film zu tun hatten, bin ich auch ganz froh, meine Zeit an mich da raushalten zu können.
Sie sprechen es an, auf der Homepage Ihrer Band Element of Crime hieß es im Oktober, ihr wollt neue Songs schreiben. Wie ist der Stand?
Sieht gut aus. Also wir waren jetzt schon einmal im Studio. Wir gehen immer nur so ein paar Tage ins Studio mit den jeweils neuesten Songs oder so. Und jetzt haben wir nochmal zwei fertig. Und ich denke mal, wir gehen jetzt, also wenn ich hier von dieser kleinen Lesereise zurück bin, gehen wir nochmal ins Studio und dann sind wir schon ein Stück weiter. Letztendlich hoffen wir, wir sind sehr optimistisch, dass wir im Herbst eine neue Platte rausbringen können.
Im Herbst, ja. Dann darf man gespannt sein. Sven Regner live bei Detective M. Er ist derzeit auf Lesetour mit seinem neuen Buch Magical Mystery. Die Rückkehr des Karl Schmidt. Heute Abend liest er in Leipzig, morgen in Dresden. Weitere Infos gibt's auf detektor.fm. Herr Regner, vielen Dank für die Zeit.
Ja, danke fürs Einladen.
Wir hören jetzt nochmal Element of Crime mit Am Ende denke ich immer nur an dich.